Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
Konsequenz, das ist der Segen. Wenn du das machst, folgt diese Konsequenz, das ist der Fluch. Und Gott sei Dank ist Jesus gekommen und wir können jetzt aus dieser Gnadenperspektive da drauf schauen. Aber nur das ist der Hintergrund dazu. Und Gott hat sich ein Volk ausgesucht, das Volk Israel. Und das Volk Israel war vielleicht so ein bisschen so wie ich und hat sich nicht unbedingt ganz genau dran gehalten, was Gott gesagt hat, sondern hat so ein paar Umwege gemacht und einfach die Dinge so interpretiert, wie sie es wollten und waren ungehorsam. Könnt ihr meine Mutter dazu fragen? Die kennt das auch. Und wir lesen in dem letzten Vers, bevor jetzt dieses Buch Ruth beginnt, lesen wir einen Vers, wo es heißt, keiner hält sich mehr ins Gesetz. Jeder macht, worauf er einfach gerade Bock hat. Und genau, ich glaube, das kennen wir auch aus unserer heutigen Zeit. Und dementsprechend ist da kein Segen zu sehen. Und wir sind in einer Zeit von Hungersnot. Und eine Familie, Mann, Frau mit zwei Söhnen, geht jetzt ins Nachbarland, ins feindliche Nachbarland, wo früher Volk Israels ausgezogen und dieses Volk hat es nicht erlaubt, dass sie durchziehen dürfen, obwohl sie eine Steuer gezahlt hätten oder quasi Geld dafür gezahlt hätten, dass sie da durchkommen ins gelobte Land und waren deswegen sehr viel länger in der Wüste, als sie hätten sein müssen. In dieses Nachbarland gehen sie jetzt und suchen dort nach Nahrung in dieser Hungersnot. Und die beiden Söhne heiraten und die Familie mit den zwei Söhnen verheiratet, 10 Jahre sind jetzt dort. Und was passiert? Die Söhne sterben, der Mann stirbt. Und man muss dazu wissen, in der damaligen Zeit waren Männer die Versorgung. Männer bedeutet, du hast einen Erben. Du hast jemanden, der in die Erblinie tritt oder der die Erblinie weiterführt und der den Namen weiterträgt, der das Land weiterträgt, du hast jemanden, deine Zukunft ist gesichert. Du hast Hoffnung, du hast Zukunft. Und jetzt sehen wir hier 3 Frauen, 3 Witwen und sie haben keine Zukunft mehr und keine Hoffnung mehr. Und deswegen wird ihnen großzügigerweise von der Schwiegermutter angeboten, hey, geht zurück zu eurer Familie, heiratet wieder neu, holt euch eine neue Hoffnung. Ich gehe zurück in mein Heimatland, weil ich habe gehört, da gibt's Essen. Und die eine sagt dann irgendwann, okay, weißt du was, das mache ich. Und die andere bleibt bei ihrer Schwiegermutter Naomi und geht mit ihr. Und dann kommt dieser berühmte Satz, dein Volk, mein Volk, dein Gott, mein Gott. Wo du hingehst, da gehe ich hin. Dieser Vers. Und sie gehen jetzt mit nach Juda, Bethlehem, in dieses Ursprungsgebiet, wo die Naomi herkommt und machen sich jetzt auf die Suche nach Essen. Und die Erntezeit ist angebrochen. Und die Ruth, finde ich ziemlich cool, ergreift Eigeninitiative und sagt, weißt du was, ich gehe jetzt aufs Feld und ich schaue mal, ob uns Leute was übrig gelassen haben, weil auch das hat das Gesetz damals vorgeschrieben. Kurzer Reminder, wir sind in einer Zeit, wo sich keiner ans Gesetz hält. Aber theoretisch war für die Armen gesorgt, weil Gott ein Gott ist, der auch an die Armen denkt. Wie gut ist Gott? Und wenn sich Leute an Gesetz halten würden, wie er es sagt, wäre die Welt eine bessere. Und genau. Und dann wird an der Stelle erwähnt, dass die Ruth sich auf die Suche begibt und landet auf einem Feld, sammelt dort und jemand ist ihr wohlgesonnen. Und sie kommt nach Hause und es stellt sich raus, aha, das ist ein Verwandter. Jetzt muss man zu der Zeit wissen, das klingt jetzt ein bisschen strange alles, aber zu der Zeit, Gott ist ein Gott von Versorgung und Absicherung und Gott hatte, glaube ich, also Rentenversicherung und diese ganzen Sachen, Gott hat viel weiter gedacht und hat damals schon eine Lösung gehabt und hat gemeint, weißt du was, wenn eine Familie keine Söhne hat und jetzt den Besitz abgeben muss und sie haben nichts mehr und sie stehen quasi am Ende, dann gibt es dieses Prinzip vom Lösen. Bedeutet, jemand aus der Verwandtschaft sagt, weißt du was, ich setze mich für den Namen des Verstorbenen ein, dass er weiter bestehen kann. Ich kaufe seinen Besitz. Wenn es eine Witwe gibt, die kinderlos ist, dann werde ich sie zur Frau nehmen. Dann sollte ein Sohn dabei entstehen. Wir wissen alle, wie das dann funktioniert. Aber dann soll ein Sohn dabei entstehen und dieser Sohn soll das erben, was du erkauft hast. Also wer auch immer löst, für den springt jetzt nicht viel bei raus. Aber Gott ist ein Gott, der versorgt und der weiterdenkt. Und Genau, und jetzt sind wir in diesem Kapitel 2, haben wir gelesen, die Ruth ergreift Eigeninitiative und geht aufs Feld und sammelt. Und man muss wissen, es ist heiß, es ist warm, es ist gefährlich, es ist harte Arbeit und sie gibt nicht nach, sie hört nicht auf und damit zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich, weil Leute da stehen und sagen, was ist das für eine Fleißige? Das ist doch eine Fremde. Aber die ist so treu in dem. Das ist doch eigentlich eine, die gar nicht zu uns gehört, sondern zu diesem feindlichen Land, die uns damals, unsere Vorfahren nicht haben durchziehen lassen. Und sie verhält sich vorbildlich. Und Boas, dieser Verwandter, wird auch aufmerksam auf sie und sagt, weißt du was, ich nehme dich unter meine Flügel, ich nehme dich unter meinen Schutz oder auch unter den Schutz des Herrn, wo jetzt die Frage ist, ist es er oder ist es Gott? Und passt auf sie auf. Und was ist? Sie geht am Ende des Tages nach Hause mit 15 Kilo. An einem Tag mit 15 Kilo ist in meiner Übersetzung, also laut NGÜ, mit 15 Kilo Getreide. Ich habe mal 20 Kilo probiert zu tragen, so ein Paket, das war echt schwer. Sah auch, glaube ich, nicht so toll aus. Aber sie, fleißig, 15 Kilo. Und was macht sie? Sie geht dann nicht nach Hause und sagt, weißt du was, ich habe für die Woche gesorgt, ich bleibe daheim. Sie geht wieder los. Und sie macht es beständig in dieser Erntezeit. Und ich finde es so cool, da draus allein zu sehen, Ruth hat nicht nur für sich gedacht, sondern sie hat Segen für sich und ihr Umfeld gebracht. Und ich finde es so cool, wenn man Segen einfährt, den nicht nur für sich zu behalten, sondern so fleißig zu sein, dass man nicht versucht, gerade über die Runden zu kommen, sondern andere mit abdeckt. Und ich finde es richtig stark. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 3. Das war eine sehr lange Einführung, tut mir leid. Ich sehe noch keinen Countdown, glaube ich, aber ihr müsst mich einfach stoppen. Und ich würde einfach mal Kapitel 3 anfangen zu lesen, die ersten 5 Verse. Das ist übrigens NGÜ, also es ist eine Bibel. Sieht nur so aus wie so ein Heftchen, aber falls ihr eure Bibeln dabei habt, Kapitel 3, 1-5. Eines Tages sagte Naomi, also die Schwiegermutter, zu ihrer Schwiegertochter Ruth, meine Tochter, ich möchte für dich ein Zuhause suchen, wo es dir gut geht. Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, also der Verwandte, ist doch unser Verwandter. Okay. Heute Abend ist er auf seinem Dreschplatz und worfelt das Getreide. Heißt, er trennt die Hülle vom Getreide vom inneren Kern. Oder auch die Spreu vom Weizen. Bade und salbe dich, ziehe deine besten Kleider an und geh hinunter zum Dreschplatz. Sieh aber zu, dass Boas dich nicht bemerkt, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und wenn es dunkel ist, dann schlüpf unter seine Decke und leg dich ans Fußende. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Und die Antwort lautet, ich werde alles befolgen, was du mir geraten hast, antwortete Ruth. Das ist der erste Teil. Und tatsächlich ist das der Teil, der mich besonders bewegt. Weil ich es krass finde. Manche würden jetzt dastehen und sagen, die hat gar keine Meinung. Die ist, das ist vielleicht ein bisschen verhaltensauffällig, weil die macht einfach, was man ihr sagt. Aber tatsächlich, nochmal in diesem Kontext, es ist eine Zeit, jeder macht, worauf er einfach mal Bock hat. Bei uns sieht es vielleicht so aus, dass wir die ganze Zeit vorm Notebook sitzen, Netflix streamen und dabei Chips essen oder so. Man macht einfach mal, worauf man Bock hat, so. Aber sie sagt jetzt zu ihrer Schwiegermutter, was auch immer du mir gerade gesagt hast, ich werde es genauso machen. Das war ein Rat, ich mach's genauso. Und ich finde es so spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine Sache ist, die in unserer Zeit heute so ein bisschen untergegangen ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, meine Mutter hört die Predigt auch noch an. Aber wenn man sich mal die Bibel anschaut und wenn man in das erste Buch zurückspringt in Genesis, dann heißt, die Erde war wüst und leer. Und Gott spricht und er trennt Licht von Finsternis. Und was macht er? Er ordnet. Und ich finde es so cool, unser Gott ist ein Gott von Ordnung. Und auch wenn jetzt manche sagen, ja, das ist das Alte Testament, im Neuen Testament, wo es um die Geistesgaben geht, heißt, nee, Paulus sagt dann so, hier soll es nicht so kunterbunt, chaotisch durcheinander gehen, denn, 1. Korinther 14, 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie auch in allen anderen Gemeinden. Also Ordnung auch in der Gemeinde. Heißt, Gott hat sich Ordnungen überlegt. Und ich finde es so cool, wenn man sich die Psalmen anschaut im Englischen, die mehr manchmal am Urtext noch, also Übersetzungen, die mehr am Urtext angelehnt sind, dann spricht ganz oft, die Psalmen sprechen dann von Familien und dann den Nationen. Und das ist wie die Bausteine, in denen Gott denkt, die Ordnung, in denen Gott denkt. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit ist es voll oft gang und gäbe, dass die Eltern halt einfach, ja, die sind halt da und die können halt nichts. Die checken es halt nicht. Das sind die, die diese Selfies aufnehmen, wo du da stehst und denkst, das war der ungünstigste Winkel. Ich weiß nicht, wie das geht, aber oder wo man da steht und sagt, Mensch, Mutti, du checkst es einfach nicht. Aber jetzt mit diesem Wissen, dass Gott ein Gott von Ordnung ist und dass er sich was bei gedacht hat, will ich uns voll herausfordern. Wenn man sich die 10 Gebote anschaut, das waren so die Basic-Gesetze, da gibt es ein Gebot mit einer Verheißung. Und das heißt, wenn du Mutter und Vater ehrst, dann wirst du ein langes Leben haben und du wirst satt an Tagen sein. Wo ich denke, krass, das muss Gott irgendwie wichtig sein. Und ich will uns voll herausfordern, also mich inbegriffen, wie steht es um unsere Beziehung mit unseren Eltern? Wie steht es um die Beziehung, Grüße an Mama, wie steht es um unsere Beziehung mit unseren Schwiegereltern? Wie ist das? Stehen wir da mit so einer verachtenden Haltung und sagen, du checkst es nicht? Oder stehen wir da und sagen, krass, Gott, was hast du meinen Eltern gezeigt, was ich noch nicht sehe? Wo haben sie Weitblick, wo ich noch nicht um die Ecke schauen kann oder einfach noch keine Erfahrung habe. Und meine Frage an dich ist jetzt, es gibt Leiterschaft, glaube ich, in der Familie, es gibt Leiterschaft in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Und meine Frage, die ich mir auch selbst gestellt habe, ist, bin ich eigentlich unter Leiterschaft? Ruth hat gesagt, weißt du was, dein Volk, mein Volk, dein Gott, mein Gott, wo du, da gehe ich. Und sie geht unter diese Leiterschaft runter, ganz bewusst. Und die Frage ist, die ich mir einfach gestellt habe, bin ich eigentlich unter Leiterschaft? Würde ich mir von jemandem reinreden lassen? Oder ist es so, jetzt kommt ein bisschen Bashing, bitte seid lieb zu mir. Ich bin es vielleicht nämlich nicht. Dieses Rechenschaftspartner, das ist sowas ganz Modernes, glaube ich, wo man dann sagt, weißt du was, du darfst voll in mein Leben reinsprechen. Und dann kommt der erste Kommentar, wo es heißt, Anni, und du stehst da und sagst, weißt du was, wir sind keine Freunde mehr. Und nee, da, oder danke für den Tipp, aber nein. Und da habe ich mir die Frage gestellt, lasse ich mir eigentlich was sagen? Und ich meine jetzt nicht, dass wir dastehen und zu jedem hingehen auf der Straße und sagen, wie findest du mein Outfit, bin ich, oder sowieso und jeder darf dir ins Leben quatschen und am Ende bist du einfach nur noch verwirrt, weil du auch nicht weißt, wo du rauskommst. Aber hast du Leute, die in dein Leben sprechen dürfen, die dich lieb haben und die im besten Falle auch Gott lieb haben? Lässt du dir was sagen? Und ich habe mir mal aufgeschrieben, der Ehepartner ist jemand, der hoffentlich ins Leben sprechen darf. Ein Hauskreisleiter, ein Gemeindeleiter, die Eltern, wie sieht's aus? Darf jemand ins Leben reinsprechen oder nicht? Und einfach als Ermutigung nochmal, unter Leiterschaft zu laufen, heißt auch im Segen zu laufen. Und jetzt stehen vielleicht manche da und sagen, boah, Anni, du kennst meine Eltern nicht. Und das stimmt. Oder du kennst meine Leiter nicht und du weißt nicht, was mir passiert ist. Und trotzdem, ich weiß wirklich nicht, aus welchem Kontext jeder kommt. Aber trotzdem, eine Sache, die mich so ermutigt, ist eine Person in der Bibel, die ist zum König gesalbt worden. Große Karriere wartet auf sie. Und was passiert? Der Leiter verkennt das Potenzial und steckt ihn auf die Schafweide. Mein Motto wäre gewesen, nee, sorry, Papa, du hast es falsch verstanden, ich muss an den Königshof, weil dazu bin ich berufen, ich bin gesalbt worden, der große Prophet Samuel war da, hallo, du hast es nicht verstanden, ich muss es dir jetzt mal erklären, Vati. So. Und stattdessen geht er auf Schafweide Und dann bringt er den Brüdern Milchkäseschnitten, laut meiner Übersetzung. Und er kommt zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, wo er Goliath gegenübertritt. Und es kommt zu dieser Geschichte, die jeder im Sonntagsgottesdienst schon mal gehört hat. Warum? Er war gesandt von seinem Vater, der sein Potenzial verkannt hat, um dahin Essen zu bringen. Wo ich mir denke, wenn Gott es mit David hingekriegt hat, dann kann das auch mit uns. Und wenn auf unserem Leben eine Berufung liegt, vertrauen wir Gott und seiner Leiterschaft, dass wir am Ende auch daraus kommen, wo er uns haben möchte. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, egal wie lost der Place, wie verloren der Standpunkt gerade aussieht oder wie sehr das Leben nach Sackgasse aussieht. Wenn Gott einen irgendwo haben möchte, ist er auch dazu fähig. Und gerade in so Zeiten, was sein Richter beschrieben war, jeder macht, was er will. Das ist ja heute auch so. Warum wollen wir uns nicht einfach dadurch auszeichnen, dass wir wirklich unter Leiterschaft laufen, dass wir uns reinreden lassen, dass wir uns was sagen lassen? Und dann sehen wir in dem Kapitel noch, was für ein Segen kommt, und das ist meine zweite Leidenschaft. Und da geht's weiter, 7 bis 18. Das heißt, als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich fröhlich und zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Ruth kam leise dazu, schlüpfte unter seine Decke und legte sich ans Fußende. Um Mitternacht schrak Boas auf, er tastete um sich und bemerkte, dass bei seinen Füßen eine Frau lag. »Wer bist du?« fragte er. »Ich bin Ruth, deine Dienerin«, antwortete sie. »Bitte breite dein Gewand über mich aus, als Zeichen dafür, dass du mich heiraten willst, denn du bist als Löser für mich verantwortlich.« Da sagte er: »Der Herr segne dich, meine Tochter. Jetzt hast du noch viel mehr als bisher gezeigt, wie treu du zu der Familie deiner Schwiegermutter stehst. Denn du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder den Armen noch den Reichen. Hab keine Angst, meine Tochter, alles, worum du mich gebeten hast, will ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige und zuverlässige Frau bist. Nun, es ist wirklich so, dass ich als Löser für dich verantwortlich bin. Aber es gibt einen weiteren Löser, der noch näher zu dir verwandt ist als ich. Bleib diese Nacht hier. Morgen soll der andere Verwandte sich entscheiden, ob er für dich sorgen will oder nicht. Wenn er seiner Verantwortung nicht nachkommen möchte, werde ich es tun. Das schwöre ich, so wahr der Herr lebt. Bleibe also liegen bis zum Morgen.« Ruth blieb am Fußende liegen, doch am frühen Morgen noch, bevor es hell war, dass man jemanden erkennen konnte oder auch intim miteinander war, erkennen konnte, stand sie auf. Denn Boas sagte: »Es darf sich nicht herumsprechen, dass eine Frau zu mir auf den Dreschplatz gekommen ist. Nimm dein Umschlagtuch ab«, sagte er, »und halte es auf.« Er schüttete einen halben Zentner Gerste hinein und lud es ihr auf die Schulter. Dann ging er zurück in die Stadt. Als Ruth nach Hause kam, fragte ihre Schwiegermutter: »Wie ist es dir ergangen, meine Tochter?« Ruth berichtete ihr alles, was Boas für sie getan hatte. »Diesen halben Zentner Gerste hat er mir geschenkt«, erzählte sie. »Er hat gesagt, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkommen.« Noemi antwortete: »Bleib hier, meine Tochter, bis du weißt, wie diese Angelegenheit ausgeht. Boas wird keine Ruhe geben. Er wird noch heute diese Sache klären.« Wild. Dass sie einfach das macht, was die Schwiegermutter sagt, ohne zu wissen, wie dieser Mann mit ihr umgehen wird. Und Respekt, was für ein Ehrenmann, dass er nicht übergriffig ist oder diese Situation ausnutzt. Und auf der anderen Seite finde ich es so schön, Ruth hatte 15 Kilo von ihrer Ernte jeden Tag. Sie hatte eigentlich ein bisschen Versorgung. Sie war eigentlich ganz gut gesegnet. Aber was macht sie jetzt? Statt dem Segen nachzulaufen, geht sie zum Geber. Statt dem kurzfristigen "Ich bin so gesegnet", geht sie zu dem, der es gibt. Und ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist oder ob das ein Anni-Ding ist, aber ich habe manchmal so diese Sache in meinem Kopf, dass ich denke, wenn ich das habe, ist alles gut. Eine Woche später ist es was anderes. Wenn ich das habe, ist alles gut. Und wenn es das ist, dann ist alles gut. Und ich vergesse den Geber hinter den Gaben. Und die Sache ist die Ruth hat das Problem, dass sie mit Scham behaftet ist, weil sie jetzt als Witwe dasteht. Sie hat keinen Nachkommen, sie hat keine Kinder, da ist Sackgasse. Und sie könnte sich jetzt mit dem kleinen bisschen zufrieden geben, aber stattdessen kommt sie zu dem Löser. Brücke zu uns, zum Erlöser. Und die Sache ist die, womit geben wir uns zufrieden? Sind wir zufrieden mit dem, ich tanke am Sonntag auf und dann geht's die Woche und dann gehe ich wieder sammeln und dann tanke ich auf und dann gehe ich wieder sammeln? Oder aber machen wir das, was die Chrissy vorhin gesagt hat, wir gehen in unser Kämmerchen und suchen den Geber, ganz alleine, ganz privat, zu zweit. Und was passiert, und ich finde es so cool, es gibt eine Belohnung dafür, und zwar dieses, ist es ein halbes Zentner? Wie viel waren es, 60 Kilo, 50 Kilo? 25 Kilo. Aber der Unterschied zu dem, was sie vorher gesammelt ist, es ist schon bearbeitet. Es ist der bessere Teil aus der Ernte, es ist schon das bearbeitete Getreide. Und, es hat Simon gesagt, ich fand es so cool, es war nicht mit harter Arbeit verbunden. Dafür ist sie nicht bei praller Sonne auf dem Feld gestanden, sondern er gibt es ihr so, weil sie ihn sucht. Und es gibt in Hebräer 11, 6 zum Beispiel gibt's diesen Vers, hat mich daran erinnert, wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Glauben wir das, dass wenn wir Gott suchen, er uns belohnt? Und ein anderer Vers, den ich liebe, ist dieses, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Nicht das Drumherum, nicht die Heilung drumherum, nicht das nette Gefühl drumherum, nicht die schönen Gespräche am Sonntag oder so, die super sind, aber dieses Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ich will uns einfach ermutigen, mit zwei Themen, die scheinbar nicht zusammenpassen, aber irgendwie dann halt auch doch wieder. Sind wir unter Leiterschaft? Lassen wir uns was sagen? Sind wir unter seiner Leiterschaft? Lassen wir uns von Gott was sagen? Darf Gott auch reinreden? Geben wir Acht auf das, was Gott möchte und wer Gott ist? Oder sind wir mehr an dem Drumherum und an dem Segen interessiert oder so? Und ich glaube, wir sind gemacht für Beziehung mit ihm. Wir sind nicht gemacht, dem Segen nachzurennen und alles zu sammeln, hart für Heilung zu arbeiten oder so, sondern ich glaube, wir sind gemacht für Gemeinschaft mit ihm. Deswegen hat er den Himmel verlassen. Deswegen ist der Erlöser gekommen. Und er hat gesagt, weißt du was, ich kaufe dich frei und ich erkaufe dir ein Erbe. Da wird Simon nächste Woche wahrscheinlich weitermachen. Und das Coole ist, im Gegensatz zu Ruth wissen wir, was mit uns passiert. Wir wissen, dass dieser, bei ihr was Boas, dass Jesus uns wohlgesonnen ist, dass er uns liebt, dass er unsere Situation nicht ausnutzt. Ich weiß nicht, ob das Worship-Team schon auf die Bühne kommen mag oder. Und ich glaube, manchmal kann man so damit beschäftigt sein, diesen Gaben nachzulaufen, diesem Segen nachzulaufen, dass man verpasst, dass man auch einfach zum Geber gehen darf. Und man ist so auf diese harte Arbeit und auf dieses, das mache ich jetzt jeden Tag und so war es immer und so mache ich es weiter. Und man vergisst so ein bisschen, dass man eigentlich Zugang hat zum Geber. Und mit diesen zwei sehr kontroversen Themen, aber trotzdem will ich euch voll einladen, vor Gott zu kommen. Und wenn ihr euch in dem ersten Punkt wiedergefunden habt und sagt, boah, Leiterschaft ist so ein Thema, das ist unangenehm. Oder, keine Ahnung, da ist Verletzung entstanden oder so, will ich dich einladen, es vor Gott zu bringen. Sag ihm, wo Leute dich verletzt haben, wo sie nicht gut zu dir waren, wo sie nicht nett waren. Und vertrau darauf, dass Gott es trotzdem hinkriegt, dich dahin zu bringen, wo er dich haben will. Egal, was Leute mit dir gemacht haben, weil er ist in Kontrolle. Und er ist der oberste Leiter. Er ist immer noch in Kontrolle. Er ist nicht vom Thron gestürzt. Er ist immer noch Gott. Er ist immer noch Herr. Und wenn du gerade nicht unter Leiterschaft bist, dir die Frage zu stellen, hey, unter wessen Leiterschaft könnte ich gehen? Wenn ich ein Anliegen habe oder so zu fragen, damals in meinem Studium ist mir ein Auslandsstudium oder so ein Auslandssemester angeboten worden und ich bin zu meinen Gemeindeleitern gegangen und habe gesagt, darf ich da hingehen? Und alle haben gesagt, bist du blöd? Klar gehst du hin. Und meine Leiter haben gesagt, bitte nein, wir brauchen dich in der Jugend. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich nicht. Halbes Jahr später war Corona. Alle, die dort waren, waren im Lockdown festgesessen, ich nicht. Und ich stand da und habe gesagt, krass, unter Leiterschaft zu laufen, ist so mit Segen verbunden. Und ich kann euch eine Geschichte nach der nächsten erzählen, wo ich Gottes Segen erlebt habe, weil ich unter Leiterschaft laufe. Und ich glaube, es ist manchmal so eine Gefahr drin, zu denken, dass man besser ist, wenn man alleine läuft. Aber es liegt so ein Segen drunter oder drauf, wenn man unter Leiterschaft läuft. Und vielleicht ist es Zeit, mal mit den Eltern wieder zu telefonieren. Ihnen Danke zu sagen, wo sie einen irgendwie gut geleitet haben. Wieder Grüße an Mama. Vielleicht ist das das eine, die eine Baustelle. Oder aber auch das andere, dass du sagst, boah, ich habe so sehr nach den Gaben gesucht und ich habe den Geber vergessen. Und dann will ich dich einladen, trink doch heute eine Tasse Kaffee oder Tee mit ihm zusammen. Nutz auch die Zeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen und such den Geber auf, in dem Wissen, da ist auch eine Belohnung und sie ist umsonst und sie ist gratis, sie ist kostenlos, sie ist gut. Dafür sind wir gemacht.